HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in der Großstadt Minneapolis hat in den USA Massenproteste ausgelöst gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt. US-Präsident Donald Trump sieht in den Reihen der Polizei kein grundlegendes Rassismusproblem. Zwar rief er zum Kampf gegen Intoleranz und Vorurteile auf, kritisierte aber gleichzeitig die derzeitigen Massenproteste. Man komme nicht voran, indem man Millionen Amerikaner als Rassisten bezeichne. Kurz darauf wurde in Atlanta erneut ein schwarzer Amerikaner von einem weißen Polizisten bei der Festnahme niedergeschossen. Die Stimmung im Land ist nun aufgeheizt, denn diese Massenproteste machen deutlich, die amerikanische Gesellschaft muss sich auch heute noch mit dem alltäglichen Rassismus auseinandersetzen. Hören Sie jetzt ein Feature von unserem Korrespondenten Arthur Landwehr, Julia Kastein und Thorsten Teichmann.
Als die Proteste die US-Hauptstadt Washington D.C. erreichen, ziehen US-Präsident Trump und Justizminister Barr die Nationalgarde und zusätzliche Sicherheitsdienste in den Straßen der Stadt zusammen. Trump droht anderen Bundesstaaten mit dem Einsatz des Militärs.
Wenn eine Stadt oder ein Bundesstaat sich weigern, alles Notwendige zu tun, um Leben und Besitz ihrer Bürger zu schützen, werde ich flink das US-Militär stationieren und das Problem für sie lösen.
Am Pfingstmontag, kurz vor Beginn der Ausgangssperre in Washington, versuchen sich Demonstranten vor dem Weißen Haus in Sicherheit zu bringen. Als die Militärpolizei mit Pferden auf ihn zukam, sei er auf die Knie gegangen und habe die Hände hochgehalten, erklärt ein Familienvater im Lokalfernsehen. Und ich bin so 10-mal von Gummigeschossen getroffen worden. Ich wollte aufstehen. Da haben sie mich mit einer Tränengasgranate getroffen. Die Familie steht sichtbar unter Schock. Die Eltern und 2 Töchter waren aus Maryland gekommen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren.
I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters.
Er sei der Präsident für Recht und Ordnung, hatte Trump zuvor im Rosengarten des Weißen Hauses verkündet. Er sei ein Verbündeter aller friedlichen Demonstranten. Dann aber ließ er den friedlichen Protest räumen, um für ein Foto mit einer Bibel in der Hand durch den Lafayette Park vor dem Weißen Haus gehen zu können. Ein Bild, das die Demonstranten in ihrer Wut bestätigt, dass sie nicht gehört werden. Jedes Jahr werden in den USA 1.000 Menschen durch die Polizei getötet. Für Afroamerikaner ist das Risiko, Opfer zu werden, 2,5-mal so hoch wie für Weiße. In den allermeisten Fällen gibt es kein Video der Übergriffe, keine öffentliche Empörung, keine Demonstrationen. Die Familien bleiben allein mit ihrer Trauer, ihrer Wut und in ihrem Kampf für Gerechtigkeit.
Hi, good morning. My name is Reverend Dr. Greta Willis.
Greta Willis sitzt in ihrer Kirche im Südwesten von Baltimore. Das Pillar Worship Center ist ein fensterloser, großer Raum, den auch ein halbes Dutzend billiger Leuchter nicht hell bekommen. Einen Altar gibt es nicht, genauso wenig wie Kirchenbänke. Nur ein schlichtes Holzkreuz lässt ahnen, dass dieser Raum eine religiöse Funktion hat. Greta, eine kräftige, herzliche Endfünfzigerin, ist Pfarrerin und zuständig für die Lebensmittelspenden für die vielen armen Familien in ihrer Nachbarschaft. Ein Viertel der Bewohner von Baltimore leben unterhalb der Armutsgrenze. Früher arbeitete Greta als Justizvollzugsbeamtin, bis zu dem Tag im August 2006, an dem ihr 14-jähriger Sohn erschossen wurde. Von der Polizei, in ihrem eigenen Haus.
I called the police because Kevin was having an emotional breakdown. So I was hoping that they would help.
Ich habe die Polizei gerufen, weil Kevin einen emotionalen Zusammenbruch hatte. Und ich hoffte, sie würden mit ihm reden und ihn dazu bringen, mit ins Krankenhaus zu gehen.
Hey, can we go, you know, to the hospital?
Kevin sei ein schwieriger Teenager gewesen, depressiv und traumatisiert, weil sein älterer Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, erklärt Greta. Die beiden Beamten hätten Kevin zuerst erfolgreich beruhigt. Der eine Polizist ging nach ein paar Minuten wieder, Der andere blieb.
Er lief Kevin durchs ganze Haus hinterher. Er hat ihn richtig gegen sich aufgebracht. Dann hat Kevin eine Plastikkehrschaufel in die Hand genommen. Der Polizist hat erst Pfefferspray eingesetzt, dann hat er ihn erschossen. Kevin hat sein Leben verloren, weil er eine Kehrschaufel in der Hand hielt.
Im Polizeibericht stand später, Kevin habe den Polizisten nicht nur bedroht, sondern auch geschlagen. Der Polizist hätte in Notwehr gehandelt, ein justifiable homicide, also berechtigter Totschlag. Aber warum werden Afroamerikaner überproportional häufig Opfer von Polizeigewalt? Rassismus spielt natürlich eine Rolle, sagt Greta, aber es reicht als Erklärung nicht aus. Der Beamte, der ihren Sohn erschoss, war selbst Afroamerikaner und erst seit einem Jahr Polizist.
So in our case it was inexperience.
In unserem Fall war es Unerfahrenheit, Übereifer, kein Respekt für uns, weil wir in einem sozialen Brennpunkt leben. Und da wird man einfach anders behandelt.
Der Frust über tödliche Polizeigewalt führte auch in Baltimore schon zu Demonstrationen und Unruhen. Im Frühjahr 2015 nahmen Zivilbeamte den 25-jährigen Freddie Gray fest, weil der ein Messer bei sich trug. Auf der Fahrt zur Wache erlitt der Afroamerikaner so schwere Rückenmarksverletzungen, dass er erst ins Koma fiel und später starb. Die Umstände seines Todes wurden nie völlig geklärt, die beteiligten Beamten freigesprochen. Es folgten Proteste in vielen US-Städten. Die Leute seien einfach nicht länger bereit gewesen, die Gewalt durch die Polizei hinzunehmen, sagt Greta.
So it's an accumulation of a disconnect between the community and law enforcement.
Da hat sich was aufgestaut, dieser Graben zwischen den Menschen und der Polizei. Die Leute haben diese jahrelange Misshandlung durch die Polizei einfach satt.
In the communities and in their homes by the law enforcement.
Nach dem Tod von Freddie Gray untersuchte das US-Justizministerium die Polizei von Baltimore und attestierte der Behörde Diskriminierung und Menschenrechtsverstöße. Weil Vorgesetzte ihre Beamten beispielsweise angewiesen hatten, alle schwarzen Kapuzenpulli-Träger in einem Viertel festzunehmen. Diese Polizeimaßnahmen waren nicht nur diskriminierend und brutal, sie änderten für die Sicherheit der Bewohner auch nichts. In keiner anderen Stadt in den USA sterben so viele Menschen durch Waffengewalt. 309 Fälle waren es allein 2018, fast jeden Tag einer. Auch bei den Protesten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd verlangen Demonstranten Gerechtigkeit für schwarze Amerikaner und andere Menschen mit dunkler Hautfarbe. Weniger Polizeigewalt, Chancengleichheit. Aber an welcher Stelle soll die US-amerikanische Gesellschaft beginnen, etwas zu ändern?
The main issues for African Americans are the same issues actually for most Americans, and that would begin with education, healthcare, criminal justice reform. Safe environment.
Die wichtigsten Themen für Afroamerikaner sind die gleichen wie für die meisten Amerikaner. Gute Bildung, Gesundheit, Justizreform und eine sichere Umgebung.
Professor Ravi Perry ist Politologe an der Howard University in Washington. Eine Hochschule, die während der Rassentrennung für Schwarze gegründet wurde, deren Studenten auch heute zu 99% schwarze Amerikaner sind. Bildung ist ein gutes Beispiel und zentraler Ansatzpunkt für Veränderung, meint auch diese Mutter.
And to concentrate on getting education to be equal. It shouldn't matter where you live to see what kind of education you get.
Schulbildung sollte für alle gleich sein. Es sollte keine Rolle spielen, wo du wohnst, wenn es darum geht, was für eine Bildung du bekommst.
Aber so sieht afroamerikanische Lebenswirklichkeit aus. Für sie gilt besonders, was für alle ärmeren Wohnbezirke gilt. Die Schulen sind dramatisch schlechter, weil Schulen aus den Immobiliensteuern des Wohnbezirks finanziert werden. Teure Wohnviertel mit wenigen Kindern heißt gute Schulen. Enge Wohnverhältnisse und viele Kinder heißt schlechte Schulen, kaum Chancen auf Aufstieg.
So the schools mainly reflect where it is people choose to live and people choose to live.
Die Schulen reflektieren, wohin die Leute ziehen. Menschen wollen da wohnen, wo Leute wie sie selbst sind. Reiche wohnen mit Reichen. Ärmeren Menschen fällt es schwer, in die besseren Schulen zu kommen. Sie können sich ein teures Haus nicht leisten und leben mit ärmeren Menschen.
They tend to live with poorer people.
Sagt Neil McCluskey, Bildungsexperte beim Washingtoner Think Tank Cato. Ein Ansatz für mehr Gerechtigkeit und weniger Rassismus wäre es, die Schulen nicht lokal, sondern auf Ebene der Bundesstaaten zu finanzieren. Aber genau das wird nicht passieren, sagt Neil McCluskey.
It's very hard to do that because even if you were to take
Das wäre schwer, selbst wenn man Mittel vom wohlhabenden Stadtteil in den ärmeren überweisen würde. Wir erleben es oft, dass die besser gestellten Leute dann freiwillig ihr eigenes Geld aufbringen, um es in ihre Schulen zu investieren.
And they put it into their schools.
An der Stelle endet der Wille zum Ausgleich. Die Bildung und damit zu einem großen Teil die Schule entscheidet darüber, ob die eigenen Kinder den sozialen Status der Familie halten können. Oder ob ihnen der Abstieg aus der Mittelschicht droht. In Minneapolis verlangen Protestierende grundlegende Veränderungen. Sie pfeifen und zwingen den Bürgermeister der Stadt, Jacob Frey, eine Demonstration zu verlassen. Kurz zuvor hatte Frey ihre Forderung abgelehnt, die gesamte Polizei der Stadt aufzulösen, als Reaktion auf den gewaltsamen Tod von George Floyd. Frey, der in den ersten Tagen stets die richtigen Worte fand, wird von der Entwicklung in seiner Stadt überrollt. Die Abgeordnete Lisa Bender erklärt, der Stadtrat habe versprochen, alles für die Sicherheit jedes einzelnen Mitglieds der Gemeinschaft zu tun.
Our commitment is to end our city's toxic relationship with the Minneapolis Police Department.
Sie fühlen uns verpflichtet, unsere vergiftete Beziehung mit der Polizei in Minneapolis zu beenden. Polizeiarbeit, wie wir sie bisher kennen, zu beenden und ein System öffentlicher Sicherheit zu schaffen, das uns tatsächlich schützt.
Keep us safe.
Zu viele Reformen sind bereits gescheitert. Es gibt 18.000 Polizeieinheiten in den USA und jede folgt ihren eigenen Regeln. Der Stadtrat von Minneapolis hat nun entschieden, der Polizei das Geld zu streichen und eine neue Struktur aufzubauen.
We're joined today by law enforcement professionals and community leaders.
US-Präsident Trump warnt bei einer Pressekonferenz im Rosengarten hinterm Weißen Haus vor der radikalen Linken und präsentiert sich vermeintlich als Präsident für Recht und Ordnung. Trotzdem kann auch er sich dem Druck nicht ganz entziehen. An einem kleinen braunen Schreibtisch unterschreibt Trump einen Erlass. Vergehen von Polizisten sollen von allen Dienststellen eingesehen werden. Und den Würgegriff sollen Beamte nur noch in lebensgefährlichen Situationen anwenden. Aber wenige Tage später zweifelt der Präsident in einem Interview mit Fox News schon wieder laut an der ihm vorgelegten Entscheidung.
Ich mag keine Würgegriffe. Ich würde aber sagen, wenn man aufwächst, dann ringt man und man kämpft. Oder schaut, was passiert. Manchmal, wenn man allein ist und gegen jemanden kämpft, ist es hart. Und man bekommt jemanden in den Würgegriff, was macht man dann? Und es ist eine richtig schlimme Person und das weißt du. Was macht man dann? Loslassen und sagen, wir fangen nochmal an, weil ich dich nicht im Würgegriff halten darf?
Der politische Handlungsspielraum für große Reformen fehlt im Wahljahr 2020 in den USA. Trotzdem will der Bischof der lokalen Baptistengemeinde in Houston, James Dixon, die Hoffnung so leicht nicht aufgeben.
I think that people are moved to action. And today what's different is that there is a worldwide uprising. When he fell, the world stood up. And that's what's changing and that's what's going to be different.
Die Leute wollen etwas tun. Und es ist ein weltweites Phänomen. Als George Floyd stürzte, stand die Welt auf. Es ist diesmal anders. Von einer Bewegung ist die Rede. George Floyd ist zum Symbol geworden. In seinem Viertel in Houston, in dem er aufgewachsen ist, erinnert ein übergroßes Wandbild an Big Floyd. Houston könne das Zentrum einer neuen Bürgerrechtsbewegung sein, so Bischof Dixon. Aber vielleicht ist auch das nur Wunschdenken.
Honestly, don't know. We all hope and pray that it will be different.
Sie hoffe und bete, dass George Floyd nicht nur ein weiteres Opfer von Polizeigewalt ist, dass es diesmal anders wird, sagt Julie.
I pray and hope we have change.
Der gewaltsame Tod von George Floyd bringt die Debatte über den Rassismus zurück. Über die USA am Wendepunkt war das die Reportage von unseren Korrespondenten Arthur Landwehr, Julia Kastein und Thorsten Teichmann. Die Sendung finden Sie auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Liane Stahl. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.